Seid ihr alle noch wach? Oh, einigermaßen, ne? Ich habe mir jetzt auch gerade nochmal einen doppelten Espresso reingehauen. Das Spannende ist ja, man fühlt sich direkt wach. Vielleicht kennt ihr das auch von so Kaffee. Man fühlt sich direkt total wach durch so einen Espresso oder Koffein. Dabei wirkt Koffein erst, wann circa, was meint ihr? Ja, 30 Minuten, genau, du kennst dich aus. Ne? 30 bis 45 Minuten überhaupt im Blut. Aber psychologisch erwarten wir das natürlich. Ne? Wir trinken den Kaffee, erwarten dann, oh, das wird jetzt richtig stark sein. Und dann zack, fühlen wir uns wach. Dabei wirkt es erst viel, viel später. Ne? Ist reine Psychologie, reine Erwartungshaltung. Apropos Kaffee, was meint ihr, ist so die beliebteste Kaffeemarke der Welt? So, wenn man Leute so fragt, so Kaffee, womit verbinden die das? Starbucks, ne? In den meisten Umfragen gewinnt Starbucks so. Ne, was verbinden wir mit Starbucks? Ja, vielleicht so ein bisschen Status, ne? Kurzurlaub, was genießen, also bestimmte Motive, Werte. Ja, was meint ihr, wer gewinnt in der Blindverkostung, wenn man nicht weiß, was man da gerade für einen Kaffee trinkt?
Nicht Starbucks.
Nicht Starbucks, genau, das hätte ich nicht gefragt. Nee, McDonald's-Kaffee. Also in meisten Blindverkostungen gewinnt der McDonald's-Kaffee, wahrscheinlich, weil er auch deutlich mehr Zucker hat als die anderen, dann schmeckt es besser. Also auch hier reine Psychologie. Ne? Man würde nicht auf ein Event rumlaufen mit so einem McDonald's-Becher und sagen, ich bin ja erfolgreicher Amazon-Seller. Ne? Das wäre unpassend, ne? So Starbucks schon mal eher. Ne? So, ne? Also es ist reine Psychologie. Ne? Jedes Produkt nehmen wir in einem bestimmten psychologischen Rahmen wahr und den können wir selbst bestimmen, um dann auch nicht mehr vergleichbar zu sein mit anderen Sachen. Und dazu soll es auch heute in der, ich glaube, das müsste die 721. Folge sein vom Verkaufspsychologie-Podcast. Seit 2016 gibt es den. Und wahrscheinlich schon eine höhere Zahl. Und ja, mit mir dabei ist der Dr. Redi Delpi, mein Geschäftspartner, hat im Online-Marketing promoviert, leitet bei uns den Vertrieb und war auch selber früher mal Amazon-Seller. Ich glaube, das ist keine Erfolgsstory gewesen, kann man so sagen. Aber genau, kann er gleich noch wissen zu erzählen. Genau, ja, und wir haben locker einige hunderte Shops und Amazon-Listings optimiert, verkaufspsychologisch, also auf die Couch gelegt. Ne, ich bin Psychologe, aber ich lege keine Menschen auf die Couch, sondern wir legen Webseiten, Funnel, Amazon-Listings auf die Couch und sorgen dafür, dass sie besser konvertieren. Und da haben wir euch einige Strategien heute mitgebracht. Ja.
Ja, ich habe ja schon mal gefragt, wer Amazon-Seller ist. Ne? Also jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Wer outet sich jetzt alles hier? Wer ist Amazon-Seller? Wer ist alles erfolgreicher Amazon-Seller? Okay, es sind schon ein paar weniger.
Fühlt man sich so.
Und immerhin ein paar dabei. Und ja, ich habe damals Kaffeemühlen verkauft auf Amazon und wir hatten so eine kleine Community auch aufgebaut, noch bevor ich mit Matthias zusammengearbeitet habe.
Also 2017, ja.
Genau. FBA Business Builder, da ging es wirklich darum, einfach so alle möglichen Sachen zu zeigen, wie man optimierte Listings macht, wie man nochmal irgendwo hier Creatives dann auch entwickelt und allen möglichen Zip und Zap. Und dann haben wir uns kennengelernt, ne?
Genau, ja. Ja, und bei den Kaffee, schönes Beispiel, ne? Auch das nimmt man ja alles im gewissen Rahmen wahr. Nehmen wir mal eine Grillzange, ne? Wenn ich jetzt eine Grillzange verkaufen will, würde ich keinen hier empfehlen, ne? Kann ich natürlich gegen und die so vermarkten psychologisch als Frame. Mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill. Nur für echte Grillmeister. Also die Leute, die wirklich da richtig gut grillen und da erfolgreich mit sind. Ich kann aber das gleiche Produkt auch anders vermarkten, indem ich psychologisch in einen anderen Rahmen packe. Zum Beispiel sage hier, die Grillzange für den coolen, spaßigen Abend mit Freunden. Oder ich kann sagen, die Grillzange ist super, ist hochwertig, fundiert, vernünftig, made in Germany und so. Das heißt, ich kann verschiedene Motive triggern. Ne? Und es gibt hunderte von Motive und ich würde sagen, aus den letzten 10 Jahren, der Haupterfolgsfaktor war im Marketing psychologisch immer bestimmte Kaufmotive zu triggern. Also die wirklich den Kunden bewegen. Ne? Also die wirklich dazu führen, dass Kunden wirklich kaufen. Ne? Also verkaufen ja niemals, dass wir sagen, hier ist nur eine Grillzange, hier kannst du mit grillen oder so, sondern wir verkaufen immer das Produkt dahinter. Also psychologisch, wo wollen die Leute das einsetzen und mit welchen Werten verbinden sie das? Ne? So.
Ihr merkt schon, Matthias ist Mr. Verkaufspsychologie, also der hat so viele Leute unterstützt. Wir haben ja früher, wen haben wir alles unterstützt? Also von so den bekannten Brands. Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele bringen und vielleicht auch einfach mal so, was da so gut gehuckt hat.
Ja, genau. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Brain Effect, ne? Europas größtes Nahrungsmittel-Ergänzungsshop. Ne? Und da war halt auch spannend, weil Brain Effect, wer kennt Brain Effect? Ja, die eine oder andere, ne? Und früher war das sehr stark auf Performance positioniert. Das heißt, der Frame war, werde performanter mit den Mitteln. Ne? Also nimm diese Pillen, also so genau ist nicht formuliert worden, ne? Aber somit wirst du noch erfolgreicher und so. Aber ich kann diese Nahrungsergänzungsmittel natürlich auch anders framen, ne? Indem ich halt hingehe und ein anderes psychologisches Motiv anspreche, ne? Indem ich zum Beispiel sage, hier, mit diesen Pillen bist du gesünder, ne? Bist besser aufgestellt, ne? Gesundheit wird verbessert dadurch. Das heißt, wir können verschiedene Motive triggern und das richtige Motiv zu finden im Marketing ist da der Schlüssel, ne? Genauso wie BASF, Lindt haben wir unterstützt, ne? Genau, Universal Music, ja, genau, Jazz Shops, ja.
Was ich halt immer wieder spannend finde, dass ja viele denken, ja, nee, Psychologie, ich bin dafür nicht anfällig. Ich kaufe komplett rational, ne? Wer denkt, ist so rationaler Entscheider von euch? Wer ist so, ne? Okay,
eine Person.
Ihr seid alle schon im Marketing-Game drin. Weil ich bin jetzt heute Morgen tatsächlich hier zum Bahnhof gelaufen und da hat mich eine Dame gefragt, ja, do you speak English? Und da habe ich gesagt, yes. Und, und dann kam noch eine zweite Frage hinterher. Ja, könntest du mir bitte ja helfen beim Einkaufen und Butter, Milch und sowas kaufen für meine Kinder? Es war einfach, sie wollte da einfach sich dann was erbetteln, ne? Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe gesagt, ja, okay, ist ja für die Kinder, ne? So, und nachher habe ich, dann meinte sie, ja, da hinten ist so ein Penny, ne? Lass mal da hin, ne? Ist nur 2 Minuten hier entfernt, habe ich gedacht, ich will jetzt nicht mit zum Penny laufen und dann da einkaufen für sie. Ich drücke ihr einfach Geld in die Hand, ne? Hab ihr dann Schein in die Hand gedrückt. Ja, und was hat sie da gemacht? Sie hat im Prinzip Verkaufspsychologie angewendet und ich bin hier auf den Leim gegangen und habe natürlich dann direkt nachher gemerkt, so, oh Mist, ey, das ist mit Sicherheit irgendwie so eine Battle-Bande und das war einfach so ein Trick, ne? Was steckt da drin, ne? Also wir haben einerseits dieses Yes-Set ganz am Anfang, ne? Hat sie gefragt, do you speak English? Ich habe gesagt, ja, war schon mal die Ja-Straße aufgebaut. Dann aber, und jetzt wird es spannend für auch Seller, dieses Thema, warum ich eigentlich Ja gesagt habe, ist ein psychologisches Prinzip, und zwar das der mentalen Konten. Wenn sie gesagt hätte, hey, kannst du mir mal Geld geben, dann hätte ich ihr kein Geld gegeben. Aber sie hat gesagt, kannst du mir das mal geben für meine Kinder oder beziehungsweise kannst du für mich einkaufen, dass ich was für meine Kinder kaufen kann. Und das war ein ganz anderes mentales Konto. Ne?
Das ist ganz entscheidend. Ne? Preisinformationen werden im Schmerzzentrum des Gehirns verarbeitet. Das heißt, wir können das mit bildgebenden Verfahren zeigen. Wenn der Preisschmerz zu groß ist, was natürlich subjektiv ist, ne, wird das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert. So, und dann gibt es halt verschiedene Strategien, diesen Preisschmerz zu senken. Und eine davon ist dieses mentale Konto. Das heißt, niemand darf das Gefühl haben, dass er eine Ausgabe hat. Ne, es muss immer eine Investition sein in mehr Gesundheit, in Sicherheit. Oder wenn ich jetzt ein Cocktailparty-Set verkaufe, ne, will hier keinen angucken, der das macht. dort hinten sitzen sie. Ne. Ich brauche ja kein Cocktailparty-Set. Ne. Wofür brauche ich das? Ich will das haben für einen schönen Abend mit Freunden, ne, oder mit der Partnerin oder sonst was. Und dieses mentale Konto muss im Marketing sehr stark kommuniziert werden. Ne, so. Ich wollte auch mal Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Saunalandschaft vor 10 Jahren abgeschlossen und da war es zum Beispiel auch so und hab ich gesagt, boah, 140 € im Monat, das ist schon sehr teuer. Und dann hat auch die Verkäuferin gesagt, ja, aber Matthias, ist ja für deine Gesundheit. Was gibt's denn Wichtigeres als deine Gesundheit? Ja, dafür ist es eigentlich relativ günstig, ne, die Mitgliedschaft. Also, ne, wir müssen ein mentales Konto eröffnen, ne, dass man halt klar macht, das ist immer eine Investition in etwas. So, das ist ganz zentral, den Preisschmerz zu senken. Der zweite Hebel bei Shops, wir diskutieren ja auch immer wieder mit unseren Kunden, manche Sachen werden genutzt, andere weniger. Es gibt eine Sache, da zwicke ich unsere Kunden immer zu, egal ob so Unternehmen sind wie Lindt oder sonst was, egal wie klein oder groß, ist nämlich einen Anker zu setzen. Ne? Das heißt, wenn ich eine Preisinformation habe, dass ich eine größere Zahl vorher im Kopf verankere. Ne? Dass wenn ich sage, irgendwie Cocktailparty-Set kostet, wie viel kostet das bei euch? 50 €? Oh, ungefähr, ja, teurer, okay. Luxus-Cocktailparty-Set, Qualität, klar, deswegen. Ja, es gibt ja auch Leute, das ist der Webland-Effekt in der Psychologie, gibt ja Leute, die kaufen eher, wenn es teurer ist. Ne? Ich habe schon oft Kunden gezwungen, die Preise anzuheben und zack, wurde es besser verkauft. Ne? Einen Anker zu setzen. Ne? Also wenn ich sage, es kostet 50 €, kann ich da vorher eine große Zahl setzen. Also zum Beispiel irgendwie 300 Cocktailparty-Sets gehen jede Woche über unsere Ladentheke oder über unsere Bartheke. Ne? So. Und dann verankere ich eine große Zahl im Kopf der Leute. Sag irgendwie 300 und dann wirkt der Preis, die 50 € natürlich wesentlich günstiger. Also ein ganz klassischer Anker kann man auch in Gesprächen nutzen. Viele nutzen diese Standard-Streichpreise oder so. Ich bin immer nie so ein Fan davon, den Preis zu verkaufen, sondern ich würde ankern. Ne? Das kann ich auch auf einen Amazon-Listing natürlich machen, in die Copy oder in die Beschreibung oder in der Headline das einzubinden, eine größere Zahl, damit der Preisschmerz gesenkt wird und das mentale Konto, super wichtig, ne? Dass die Leute es nicht als, ja, als Ausgabe verbuchen, ne? Sondern immer als in einer neuen Kategorie. Ne? Ich habe, weiß nicht, wer hat letztes Mal meinen Vortrag auf der Mainstage gesehen? Jemand? Eine Person, zwei, genau. Habe ich dieses Food-Finisher-Beispiel auch gebracht. Ne? Das war jemand, die wollten so Soßen verkaufen. Und der Markt ist ja voll mit Soßen. Ne? Kraft, Nestle, Unilever, gar keine Chance. Ne? Was haben wir uns überlegt? Wir haben gesagt, die Leute dürfen das nicht als Soße wahrnehmen. Und das ist auch ein starker verkaufspsychologischer Hebel, das in einer neuen Kategorie zu verankern. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, Food-Finisher bedeutet, wenn du was gekocht hast, ist das Essen erst gefinisht, also abgeschlossen, wenn du den Food-Finisher genutzt hast, also diese Soße. Wir haben es aber auch nicht Soße genannt, sondern Geschmacksveredler. Ne? Das heißt, der Geschmack, das Essen ist erst veredelt, wenn du den Food-Finisher genommen hast. Und so kann es auch neben den typischen Brands bestehen, ne? Auch wenn es ein Startup ist, weil man halt nicht direkt sagt, ach, das ist die nächste tausendste Soße, sondern es ist der Food-Finisher. Das ist eine neue Kategorie, neuer Frame. Ne? Und dann wird es nicht verglichen mit den anderen oder nur ein bisschen verglichen und man kann es deutlich teurer verkaufen. Ne?
Also so. Kein Essen ohne Food-Finisher.
Genau, das
da
ist
haben
der
wir
Frame.
Doch noch ein anderes Beispiel, ja, für. Ne?
Fällt mir jetzt nicht ein, zu sagen.
Das mit der Hochzeit. Mit der,
ja, ja, genau, mit der Hochzeit. Genau. Ein anderes Beispiel, genau, mit der Hochzeit auch. Also einmal, ne, kein Essen ohne Food-Finisher. Das ist so der Frame, ne, wie der Kellogg's-Frame. Wichtigste Mahlzeit am Tag ist das Frühstück. Ne? Du musst ein gutes Frühstück essen. Ne? So hat der Kellogg's dann seine Cornflakes erfolgreich verkauft. Und anderes Beispiel bei einer Kundin war, dass sie Handtaschen verkauft hat. Und es gibt ja auch hier tausende Handtaschen auf dem Markt. Ne? Der Markt ist voll mit Handtaschen. Ich würde keinem empfehlen, Handtaschen zu verkaufen. Aber was wir haben uns überlegt, wir haben die Handtasche psychologisch umgeframed als, wer meint, wer kommt drauf? Hochzeit. Was braucht man da? Es sind zu wenig Frauen hier. Als Brauttasche. Ne? Das heißt, die Handtasche wurde so geframed als Extratasche für die Braut, ne? Die sie für die Hochzeit braucht. Und dann haben wir auch Ads geschaltet, dass wir gesagt haben, hier, ne, das die wichtigsten Sachen hast du schon. Du hast einen Mann, einen Ring, Buffet, DJ hast du für deine Hochzeit, aber dir fehlt noch eine Brauttasche. Ne? So. Das heißt, die Handtasche, die eine typische Handtasche ist, wurde psychologisch umgeframed, in einen neuen Rahmen gepackt, nämlich als extra Einsatzgebiet für die Hochzeit und so. Und somit wurde es halt richtig gut verkauft. Ne? Und vorher gab es Probleme, weil man in so einem kompetitiven Markt ist. Oder auch, ja, die Tussi-Bag, ne? Genauso ein Beispiel. Ne? Auch das, eine Tasche. Und das haben wir dann umgeformt, einfach als Tussi-Bag, also als Tasche extra für Tussis. Und dann gibt es halt Leute, Frauen, die sagen, ja, so fühle ich mich, das bin ich. Perfekt. Und kauft das eher. Also seid mutig, euch auch zu polarisieren. Also nochmal anders zu positionieren als andere, auch mit anderen psychologischen Werten. Ne?
Ja, das ist das mit Abstand Wichtigste. Ne? Weil was ist man als Amazon FBA-Seller? Ich spreche aus Erfahrung. Man ist vergleichbar in erster Linie. Ne? Wenn ich mit den Leuten hier spreche, was ist die größte Sorge? Ja, die Leute holen das aus China rein oder Amazon fängt an, dann selbst irgendwie Produkte in meiner Kategorie zu listen. Das ist das Hauptding, ne? Dass die Leute eben, oder dass man selbst denkt, so, ich bin vergleichbar. Und Vergleichbarkeit hört da auf, wo das Produkt geiler wird. Und das machen wir ja auch, ne? Also im Prinzip geht es ja nicht nur darum, irgendwas Gold anzustreichen, was innen nicht gut ist, sondern Marketing fängt bei dem einen P von den vier Ps an. Ne, Product. Es geht darum, das Produkt so zu designen und so zu konzipieren, zu gestalten, dass es sich abhebt. Und da braucht man manchmal nur ganz kleine Sachen, wie jetzt bei der Brauttasche. Ne? Was muss man da großartig anders machen? Ne? Aber es braucht diese knackigen Ideen und das setzt das Ganze nochmal ab. Ist für euch nachvollziehbar soweit, ne? Weil das ist das Wichtigste überhaupt in dem ganzen Markt. Ja. Wir haben ganz viele Agenturen, die wir unterstützen, Marketing-Profis, also ganz viele Freelancer, die seit Jahren Marketing machen, haben wir mehr als 1000 Anbieter unterstützt. Und was bei denen auch mittlerweile das ist, die sind alle, ja, wir nennen es ja manchmal intern, wird, sagen wir scherzhaft, ja, der Angriff der Klonkrieger, alle machen den gleichen Kram, so, ne? Oh. Ja, du machst mir auch wieder Social-Media-Ads. Davon sind wir ja genervt. Aber es braucht diesen unique Mechanism, ne, bei den Agenturen, der sie dann auch unterscheidet. Und genau das Gleiche ist halt auch im Selling-Bereich der Fall. Und es hat halt leider kaum jemand sowas wirklich Unterscheidbares.
Ja. Und halt bewusst auch zu polarisieren. Wenn ich irgendwie versuche, alle abzuholen, wir hatten das mal bei einer Fitness-Studio-Kette, da war dann ein so ein Bild von so einem Arnold Schwarzenegger-Verschnitt. So, hier werde so stark wie Arnold Schwarzenegger. Und daneben stand so, ja, wir sind auch das grünste und liebste Fitnessstudio der Stadt und so. Und wir haben auch alles eingerichtet nach Feng Shui. Und da haben wir so einen typischen Motivbruch, ne, weil ich alle versuche abzuholen. Der eine denkt vielleicht, ah, oh, so stark wie hier Arnold Schwarzenegger, Erfolg, Testosteron, Theo, ne? Also voll on fire. Und dann stört er sich aber wieder an diesem, ja, hier sind ganz viele liebe Leute und wir haben ja auch eine nette Community, ne? Das heißt, ihr müsst das Produkt so positionieren im Marketing, dass es bestimmte Leute massiv anzieht. Ne? Ich nehme gerne auch aus Nahrungsmittelergänzungsbereich das Beispiel, ne? Mit irgendwie Aminosäuren, ne? So mit einer brennenden Flasche bei Amazon gelistet. Ne? Hier werde richtig stark, ne? Mit so einem trainierten Typen. Und dann kann ich das gleiche Produkt aber in einen anderen Frame nochmal packen. Ne? Und zum Beispiel sagen, hier, das ist für die Gesundheit und Work-Life-Balance und Entspannung und so weiter. Ne? Und das ist super wichtig, dass ich da mich ganz klar positioniere und auch psychologisch auf die Einsatzbereiche gehe. Wenn ich jetzt eine Decke verkaufe, dass ich dann sage, okay, ne, das ist eine Decke für einen Pärchenabend. Das ist eine Decke für einen Kamin, dass man auf dem Kamin liegt oder eine Decke für Babys. Es kann dann genau die gleiche Decke sein. Ne? Nur, die ist nochmal anders geframed. Wie Zeitmanagement. Bei Amazon gibt es tausende Zeitmanagement-Bücher. Aber wenn es da ein Zeitmanagement-Buch gibt, was extra für Amazon-Seller ist, würdet ihr es wahrscheinlich eher kaufen, obwohl die gleichen Tipps drin sind. Ne? So. Also macht spezifisch für den Einsatzbereich der Leute. Spezifität ist da der Schlüssel. Ne? So, ja.
Süd ausgefallen. Ich habe noch einen Lieblingsmechanismus von dir, Matthias. Und zwar steckt der drin, du brauchst nicht 10 Produkte, eins reicht. Ne? Also beispielsweise bei Supplements, ne? Irgendwie da hat man alle möglichen, ja, Zutaten, alle möglichen Sachen, die man sich separat kaufen kann, aber da hat dann jemand einfach ein Schlafsupplement entwickelt, ja, und das ist das beste Supplement für den Schlaf und du brauchst nicht das ganze Gedöns, eins reicht, ne? Dieser Mechanismus dahinter, Disrupt and Reframe, ne? Taucht super oft auf, ist auch super spannend, das einfach mit einzubinden ins Marketing und das gegebenenfalls sogar einfach als, ja, als kompletten Slogan dann auch zu nutzen, ne?
Ja, der Disrupt Then Reframe Trigger ist sehr, sehr mächtig. Haben wir auch in vielen Kampagnen gesehen für Kunden. Das heißt, zum Beispiel sowas wie, ne, du brauchst so dieses einzige oder, ne, das ist das letzte Cocktail-Party-Set, was du kaufen musst, ne? So, ne, danach hast du eins, es wird immer funktionieren, du brauchst keine anderen kaufen, so, ne? Es gibt das auch im anderen Bereich, ne? Das letzte Buch über Finanzen, was du lesen musst, ne? Gibt's auch so ein Buch auf dem Markt, ne? Das ist der Disrupt Then Reframe Trigger. Und ihr kennt wahrscheinlich diese typischen verkaufspsychologischen Trigger. Sowas wie Verknappung, Gruppentrigger, sei dabei, wir sind eine nette Community, da gibt's ganz, ganz viele. Das Problem ist, aber was viele machen, die setzen die einfach willkürlich ein in einem Shop. Und es gibt natürlich das mit dem mentalen Konten, mit dem Preisschmerz, mit dem Ankern. Das macht immer Sinn. Aber ansonsten ist es wichtig, sich an der Zielgruppe zu orientieren. Ne? Wenn ihr zum Beispiel jetzt Yoga-Kissen verkauft, ne, sagt ihr Yoga, ne, eher eine weibliche Zielgruppe und so weiter. Und dann sagt, hey, es sind noch 2 auf Lager, beeil dich, sonst wirst du niemals entspannt sein und so. Was passiert da mit den Leuten? Was machen die dann? Kann sich keiner reinversetzen, ne, in die Yogakissen. Die flüchten dann alle, ne, so, weil der Trigger nicht dazu passt, wenn ich so eine harte Verknappung mache, bei einer eher weicheren Zielgruppe, ne, also die Zielgruppe hat dann eher ein höheres Oxytocin, ne, also wenn ich verschiedene Hormone im Marketing trigger, ist das Oxytocin, das ist das Kuschelhormon, ne, was dann eher die Zielgruppe anspricht, die Yogakissen kauft zur Entspannung. Und wenn ich dann sage, hier, schnell beeil dich und Druck aufbaue im Shop beispielsweise, dann wird das nicht funktionieren. Da braucht es andere Trigger. Zum Beispiel, sei dabei, mach mit. Wir haben schon viele Leute, die dabei sind, ne, und da diese Yogakissen haben und so. Der Mitläufereffekt nennt sich das in der Psychologie. Mitläufereffekt performt dann bei dieser Zielgruppe mit am besten. Ne? Sei dabei, schon viele sind dabei, viele nutzen das und so weiter. Also ihr müsst immer gucken, wie tickt die Zielgruppe und dann die passenden Sachen nutzen. Zum Beispiel ein großer Trigger der Verkaufspsychologie ist ja auch die Autoritätsheuristik. Kennt das Beispiel von Dr. Best, ne? So, der Herr Doktor sagt das und das, ja, da muss ja gut sein, ne? Der Wissenschaftler empfiehlt das. Also viele Leute orientieren sich an Autoritätspersonen, ne? So. Es gibt aber auch Leute, da funktioniert das gar nicht. Ne? Bei mir zum Beispiel auch, wenn ich sehe, wenn jemand sagt, ja, aber tausende Leute, alle sagen, der Film ist super, oh, ich mache mir mal selber ein Bild. Ne? Ist ja schön und gut, wenn die alle sagen, dass das toll ist oder so, ne? So. Also manche hören sehr stark auf Autoritäten, andere nicht. Und da müsst ihr bei der Zielgruppe, bei eurer Zielgruppenrecherche sehr tief reingehen. Ne? Also wenn ihr bessere Ergebnisse haben wollt als je zuvor, müsst ihr eure Zielgruppe noch besser verstehen. Ne? Sagst du ja oft, René. Ne? Also wirklich tief zu verstehen, welche Trigger funktionieren da. Und da gibt es Zielgruppen, die sind eher autoritätshörig, andere brauchen eher Gruppen. Und ja, bei diesem anderen Beispiel, wer da zum Chef am Grill, triggert ihr halt Testosteron. Ne? Das Macherhormon. Und dann gibt es halt noch Hormone wie Oxytocin, Cortisol, Dopamin, was man triggern kann übers Marketing.
Hatten ja eben auch schon ein paar gesagt, dass sie einen Shop haben. Nochmal für mich einfach kurz. Wer hat einen Shop? Wer macht denn AB-Testing von euch schon aktiv über Optimizely oder sonst was? Nee, okay. Auf Amazon schon AB-Testing, okay, ja. Weil ich will das nochmal so einordnen, ne? Weil wir haben jetzt gerade auch im Mentoring haben wir so eine Conversion-Optimierungsagentur, ne? Nehmen wir mal 4.000, 5.000 Euro im Monat für kontinuierliche Optimierung für Shops. Und die testen dann alle möglichen Sachen durch, ne? Und da gibt's einen ordentlichen Uplift. Alleine schon, dass man mal beispielsweise mal vom Objektbezug wegkommt. Die Leute stellen das Produkt in den Vordergrund, aber es ist kein Bild mit Menschen above the fold oben auf dem Shop, ne? Und da hat zum Beispiel einfach, dass sie da so ein Bild, also ganz spezifisch ausgewählt, nach einem gewissen Motiv dann auch einen ordentlichen Uplift gebracht. Und jetzt aber nochmal zur Einordnung. Wir wollen ja Hypothesen aufstellen beim AB-Testing. Es geht eigentlich immer darum, schneller die richtigen Hypothesen aufzustellen. Und wie macht man das? Indem man nicht irgendwie so im Dunkeln rumstochert, sondern dieses Know-how hat, was funktioniert in welchem Kontext. Das heißt, was funktioniert bei welcher Zielgruppe, bei welchen Motiven, die ich ansprechen will. Einmal auf der Makroebene, also grundlegend, also über den ganzen Shop dann hinweg und dann aber auch auf der Mikroebene. Na, und da funktioniert, das ist halt, das ist eigentlich das Hauptding. Und wenn man das drauf hat, dann kann man bessere Hypothesen stellen und muss man gegebenenfalls gar nicht testen. Ne? Und das machen wir mit Verkaufspsychologie. Also da geht es darum, von vornherein auch schon Motivbrüche zu vermeiden, und alles, was irgendwie die Conversion irgendwie killen könnte, zu eliminieren. Ne, darum geht es ja immer.
So ein sehr spektakuläres Beispiel, was wir mal hatten, war mit Mera. Vielleicht kennt ihr das, ein Tierfutter-Shop, ne? Machen Hunde und Katzenfutter über 75 Jahre, produzieren das auch selbst, Mera. Und da haben wir auch geguckt, was sind so die Kaufmotive, warum kaufen das? Naheliegend wäre natürlich so Oxytocin-Motive, so Kuschelhormone, ne? Wenn man Hunde, Katzen streichelt, wird Oxytocin ausgeschüttet, es sei denn, die beißen einen. Und dann haben wir auch geguckt, was sind die, und eigentlich würde man, wäre naheliegend Gesundheit, dass es dem Tier gut geht und so weiter. Ich habe auch zwei Katzen, ich weiß, wie wichtig das ist. Und das für manche betraf, das war so richtig, aber dann hatten die noch die Zielgruppe der Züchter. Was meint ihr, war bei den Züchtern das entscheidende Motiv? Ich meinte, was ist denen wichtig, den Züchtern? Ja, dass die Katze performt, ne? Also, dass der Hund schnell rennt, dass er fit ist, ne? Dass er performant ist, also ein Performance-Motiv, ne? Dass er schneller ist, leistungsfähig ist und gar nicht dieses Gesundheitsmotiv. So, und dann hatten die halt alles eigentlich auf dieses Motiv, ja, Gesundheit, das Tier fühlt sich wohl ausgerichtet. Und dann haben wir das geändert, das heißt, wir haben bei denen, bei dieser Subzielgruppe rausgefunden, denen bewegt eher Performance-Leistung. Und haben das dann entsprechend umgestellt, also andere Wörter genutzt, andere Bilder genutzt von den Tieren, ne, die eher rumgesprungen sind und Gas gegeben haben. Eher Wörter genutzt, die aktivierender sind für diese Zielgruppe, was dann besser performt hat. Also es kann sein, dass es auch unterschiedliche Zielgruppen gibt. Nehmen wir nochmal Cocktailparty Set als Beispiel. Ne? Im Privaten habe ich vielleicht so Dopamin als einen Antreiber, ne? Das sagt Spaß, Dopamin mit Freunden und so. Kann sein, wenn ich aber an B2B das verkaufe, das Cocktailparty-Set, sind vielleicht andere Motive, ne? Dass ich sage, für die Mitarbeiterbindung, ne? Dass die Mitarbeiter bleiben, weil die so ein Cocktailparty-Set haben für die Weihnachtsfeier oder sonst was, ne? So. Also, das ist wichtig zu unterscheiden. Und was auch spannend war bei Mera bildpsychologisch, auch da immer darauf achten, was ihr bildpsychologisch transportiert. Weil da waren überall auf den Bildern sehr viele Dackel abgebildet. So. Und dann haben wir mal gefragt und analysiert, was haben eure Kunden eigentlich für Hunde? Was für eine Rasse? Und da war halt zu 70% Golden Retriever. Und dann auch Bild getauscht, Golden Retriever eher gezeigt. Zack, ging die Conversion hoch. Ne? Das heißt, man muss immer entsprechend Menschen oder in dem Fall Tiere nutzen, die halt der Zielgruppe besonders nahe kommen, in Kleidung, in Gestaltung und so weiter. Und da können bildpsychologisch kleine Fehler sehr viel Conversion kosten, sehr viel Umsatz kosten, wenn man bildpsychologisch das anders darstellt. Ne?
Ja, üblicher Fehler, ne? Es wird eine Familie abgebildet und dann ist da einfach die falsche Mikroexpression im Gesicht bei einem Familienteilnehmer. Zack, geht die Conversion runter, ne? Komplett unbewusst, ne? Riesenproblem. Merken die Leute aber nicht. Ja, ne?
Du musst nur erläutern, was Mikroexpression ist.
Ja, genau. Ja, kann sag ich mal, ja, machen, musst du sagen.
Ja, genau. Ja, ja. Also mimischer Ausdruck, ne? So, dass dann irgendwie, eigentlich geht es um ein Produkt, was einen erfolgreicher macht, besser macht und dann sieht man aber im Gesicht Trauer, ne? Das heißt, frontales Muskel, der ist ja auf der Stirn, ist ausgeprägt, ne? Geht so hoch.
Ganz
also die
subtil.
Augenbrauen, ne? Innenseiten sind nach oben gezogen. Und das ist Trauer als Expression. So. Das heißt, irgendwer hat dann gesagt, ja, nehmen wir das Bild von der Familie, passt doch. Ne? Wir hatten es auch mal mit einem Geschäftsführer von einem Shop, wo ich auch gesagt habe, hey, das Mädel da musst du dringend von der Seite packen, die passt nicht zur Zielgruppe. Er sagt, das ist meine Tochter, ich wollte meine Tochter bei uns im Shop zeigen. Tja, es killt aber die Conversion deine Tochter. Ne? Also, sag gucken, dass es passt. Ne? Ja. Genau. Rechnung hat er dann trotzdem bezahlt. Ja, aber ja, genau.
Also ist ja auch das subtil, ne?
Ne? Genau, es ist sehr subtil. Also viele können so mimische Expressionen gar nicht identifizieren. Nur über die Spiegelneuronen wirkt das. Das heißt, alles, was wir bei der anderen Person sehen im Gesicht, an mimischen Expressionen, an Emotionen, wird bei uns über die Spiegelneuronen nochmal simuliert. Das kennt ihr, wenn jemand gähnt oder viele lachen, dann steckt das an. Ne? Oder wenn alle sehr viel Angst haben im Raum, kann das auch anstecken, diese Angst. Und so kann das auch über die Bilder wirken. Das heißt, man kriegt das bewusst gar nicht mit. Das ist dieses Gefühl, kennt ihr vielleicht, ihr guckt auf so ein Produkt oder guckt euch Bilder an, denkt ihr so, irgendwas stimmt da nicht, ne? So, irgendwas passt da nicht und so weiter. Und das kann dann sein, dass über die Mikroexpressionen subtil Ekel kommuniziert wird, ne? Subtil Trauer ist auch auf dem einen oder anderen Wahlplakat, was jetzt rumhängt, wird irgendwie subtil Ekel und Mimik projiziert, was die Leute einfach nicht beachtet haben, ne? Das sind so feine Nuancen, die dann Geld kosten können, ne?
Wenn man sehen will, was schief läuft, dann muss man sich die Wahlplakate anschauen und mal analysieren. Es ist unfassbar. Ja, weil es ist, ja, die machen dann Fotos, ne, und da guckt anscheinend keiner mehr drüber, ne. Also muss im Prinzip jemand drüber gucken, der Profiling Skills hat
und
oder gut im Marketing halt ist. Ja.
Und halt, ne, auch wichtig bei den Botschaften und Bildern. Der Promille-Test, ne? Es passt gleich zum Abend, ne? Zu Cocktails und was es ja alles zu trinken gibt, ist halt, es muss immer euer Marketing den Promille-Test bestehen. Das heißt, egal was ihr macht, dann Werbeanzeigen, Shop, Amazon und so weiter, alles muss mit 1-2 Promille im Blut noch verständlich sein. Ne? Und das ist super wichtig. Ihr müsst es nicht immer ausprobieren, also nicht, dass ihr bald irgendwie zum Alkoholiker wird, nicht, dass wir uns nächstes Mal wieder treffen und ihr sagt, hey Matthias, was soll das denn? Ne? Aber man muss sich vorstellen, dass man es mit 1-2 Promille immer noch versteht, ne? Dass man halt wirklich merkt, so okay, was wird da überhaupt verkauft? Ne? So, ja.
Ich hatte eben schon so einen Schlagabtausch mit einem Seller, also der eine eigene Brand aufgebaut hat, ne? Also auch schon ordentlich auf Amazon verkauft, und er meinte, ja, bei uns ist das besonders komplex, also das Marketing ist sehr, sehr komplex. Und dann meinte ich so, ja, das könnte wirklich ein Problem sein, ne? Weil gutes Marketing ist immer ziemlich simpel. Ganz klare, einfache Botschaften. Also da gibt's nichts Komplexes, ne? Und wenn es zu komplex ist, dann muss man mal gucken, wo wird da was falsch gemacht, ne?
Ja. Also muss einfach sein, Probability-Test muss bestanden sein, mentales Konto, ne? Also das Produkt hinter dem Produkt verkaufen und wirklich sehr spezifisch in Situationen gehen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr verkauft, deswegen muss ich jetzt wieder das Cocktail-Set nehmen als Beispiel, ne? Muss man überlegen und Marketing transportieren, wo kann ich das überall einsetzen? Und somit bringe ich den Leuten auch Ideen in den Kopf, dass sie sagen, ah ja, bald ist ja wieder Weihnachtsfeier, ne? Oder bald ist ja das und das, ne? Oder es ist super für den Kindergeburtstag oder dafür. Ne? Das heißt, ich sorge halt mit Ideen, mit Bildern dafür, dass es halt spezifischer ist. Ne? Wir hatten auch schon mal Kunden, die haben so Handtücher verkauft, ne? Dann hatten wir einmal Handtücher extra für Babys, dann Handtuch für Paare, dann Handtuch für den Strand. Das war immer das gleiche Handtuch. Ne, was aber dann halt über mentale Konten psychologisch unterschiedlich vermarktet war. Gerade wenn man saisonale Sachen hat, ne, wenn ich dann zum Beispiel, der Klassiker ist ja dann wieder die Grillzange, ne, so im Sommer grillt man halt eher, dann muss ich im Winter die anders verpacken, dass man die da auch verkaufen kann. Ne. Ja, und dann halt die klaren Botschaften, auch da braucht ihr für eure Brand psychologische Botschaften, die performen, ne, wo man einfach weiß, ne, wenn ich die jetzt nenne oder wenn die kommuniziert wird im Marketing, bringt das Kunden. Ne.
Ja. Es gibt ja viele Tricks, ne? Also viele kennen ja wahrscheinlich auch Cialdini, ne, oder verschiedene Bücher darüber, wie man Conversion optimieren kann oder generell psychologisch überzeugen kann. Was aber viel, viel entscheidender ist, als diese ganzen kleinen Tricks und Hacks zu kennen, ist zu wissen, wann setzt man die Sachen ein und wann lässt man sie weg und wie setzt man sie von der Dosis her ein, ne? Und ja. Gutes Beispiel ist Verknappung beispielsweise, ne? Also es gibt einfach Kontexte, da hat es keinen Sinn, das einzusetzen. Lassen wir vielleicht mal ein Beispiel.
Ja, es kann auch schaden, genau wie Social Proof. Wir hatten tatsächlich Kunden und man sagt, ja, Social Proof, ne? Dann ganz, ganz viele Leute halt auf die Webseite, tausende Kunden und auch mit Bildern irgendwie. Und das hat halt bei manchen geschadet, weil die Zielgruppe einfach nicht so tickt, ne? Denen war das quasi egal, ne? Sie wollten sich selber ein Bild machen, genau wie halt Verknappung bei einer eher Oxytocin gesteuerten Zielgruppe, also die liebe Lisa, der liebe Lars, ne? Also die eher auf das Kuschelhormon Kuschelhormon unterwegs sind, ne, so, hey, alles muss lieb sein, harmonisch, nett, ich guck mir mal das in Ruhe an, den Shop, ne, wenn du dann halt relativ hart verknappst, wird das eher schaden, da macht Sinn, sowas halt runterzufahren und das ist super wichtig, also bevor hier alles auffahrt mit psychologischen Triggern, erstmal zu überlegen, passt das zur Zielgruppe, ne, wie gesagt, es gibt Zielgruppen, da sagt man, ja, der Doktor empfiehlt das und dann klappt das sofort und da gibt es Zielgruppen, die lagen sich nur, mir doch egal, was der sagt, ne, ich guck mal, ne, so, ja, das ist ganz wichtig, die Unterschiede zu kennen, ne, so, ja.
Ja, weil ansonsten würde ja auch Modeling funktionieren, ne? Was ja viele machen, die swipen beispielsweise Advertising, Creatives oder swipen irgendwelche Copies von anderen Sellern. Was funktioniert denn bei denen nicht, ne? Weil der Kontext einfach entscheidend ist. Oder halt, ja, bauen zum Beispiel ein Checkout nach oder sowas, ne? Funktioniert in den seltensten Fällen, ne? Also,
ja. 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 Also es fängt an bei der Zielgruppenanalyse, ne? Wie ticken die? Was für Motive sind denen wichtig? Und sich auch ganz klar abzugrenzen, ne, also ganz klar abzugrenzen und zu sagen, wofür man halt nicht steht und halt auch, ne, Stichwort Personal Brand, ne, sich halt auch als Shopbetreiber, als Amazon-Seller auch zu zeigen. Viele denken halt, das ist so ein anonymes Business so, ne, man versteckt sich da schön dahinter, aber psychologisch ist natürlich so, Menschen kaufen von Menschen und sich dann halt nochmal zu zeigen, ne, also in den Vordergrund zu steigen, was man da macht, warum man das macht und so und das Produkt hinter dem Produkt auch zu verkaufen, ne, so. Ich hatte eben schon darüber erzählt, dieses Beispiel mit dem Süßigkeiten, die online verkauft werden, bei einem Kunden, American Sweets, ne? Und eigentlich will ja niemand diese amerikanischen Süßigkeiten. Was wollen die Leute wirklich? Was meint ihr? Was steckt psychologisch dahinter? Was muss eigentlich kommuniziert werden als Süßigkeiten, die ich an jeder Ecke bekomme? Meine Idee? Ist zu spät am Abend, ne? Ja. Was wir entwickelt haben, ist die Botschaft, ne? Man kauft den Geschmack der Freiheit. Ne, so, den Geschmack der Freiheit. Wir haben dann auf den Shop halt die Freiheitsstatue gepackt, dann glückliche Menschen irgendwie in Los Angeles, ne, am Strand und so weiter, ne? Und da halt einfach, ne? Also nicht hier sind die, das war vorher, ne? Ja, hier sind die Süßigkeiten, Kauf und es gibt noch einen Rabattcode und bla, ne? Nein, entdecke den Geschmack der Freiheit. Ne? Das hat dann wesentlich besser performt und er war auch nicht mehr so vergleichbar mit anderen Süßigkeiten-Jobs, ne? Weil Leute gesagt haben, okay, hier ist der Geschmack der Freiheit, hier die Freiheitsstatue und so weiter. Man hat nochmal Postkarten mitgeschickt, immer mit verschiedenen Motiven aus Amerika und so. Und das hat halt richtig gut performt und viel besser als einfach, hier sind die Süßigkeiten, hier ist Rabatt und kauf jetzt. Ne? Also mentales Konto schaffen. Ja.
Wisst ihr, wie Zigaretten bekannt geworden sind? Also wie die vermarktet worden sind? Wer weiß? Weiß jemand? Ja? Ja, Marlboro noch früher tatsächlich als Fackeln der Freiheit, als Befreiungsbewegung, dass die Menschen selbst denken können, dass sie selbst, ja, also eine individualistische Bewegung, ne? Und das haben die komplett in den Markt reingedrückt. Die Fackeln der Freiheit, das hat Zigaretten extrem groß gemacht, plus noch Autoritätsheuristik, ne?
Ja, ja, genau.
Mit dem Doktor, ja. Ne? Der Doktor empfiehlt.
Ja. Doktor empfiehlt ein, ja. Das war ja, viel das ist ja schon lange her, 16. 17. Jahrhundert, ne? Die Fackel der Freiheit, ne? Selbstbestimmung, Freiheit, ne? Und so weiter. Ne? So, und das ist halt die Zigarette und dann natürlich viele Ärzte, die vermutlich geschmiert worden sind oder sonst was, ne? Die das empfohlen haben, sagen, hier, das ist gut. Ne? So, oder jemand kennt ja vielleicht noch die alte Nutella-Werbung aus den 70er, 80er Jahren. Also ich kenne es nicht mehr persönlich, ich bin erst 39 Jahre alt, aber ich kenne das nur aus dem Internet, von YouTube, ne? Nutella stärkt dich, Nutella ist gesund, die Energie für den Tag und so weiter, ne? Das war ein anderes mentales Konto, ne?
Ja.
Und da müsst ihr für euch kreativ sein und euch bei euch auf jeden Fall was überlegen. Das ist ein großer Hebel, auch um weniger vergleichbar zu sein, ne? Ja.
Oder es eben meintest mit der Personal Brand, ne? Bei manchen Amazon-Sellern, bei euch ist es vielleicht so, dass ihr euch immer so ein bisschen ausprobieren wollt. Man will mal ein Produkt rausbringen, will das ausprobieren. So haben wir das damals auch gemacht, ne? Wir hatten das so anonym einfach, ne? Also wir haben nicht allen gesagt, dass wir jetzt Kaffeemühlen verkaufen. Ne? Wir haben einfach mal mit dem ersten Produkt angefangen, ne? Aber wenn man halt wirklich dann was machen will, dann geht's ins Branding rein, ne?
Ja, man könnte dann einen YouTube-Kanal machen, irgendwie einen Kaffee mit René, könnte man machen.
Ja, genau.
Und dann, ja, das aufbauen.
Sowas, ne? Zum Beispiel, genau.
Dann wär's im Kopf. Ja.
Ja, und halt wirklich dann auch die Person mit einbinden und eine geile Brand aufbauen einfach, ne? Geile Brand, das hebt sich ab. Also ich bin davon überzeugt, dass, und das war ich schon vor 7 Jahren, als wir das gemacht haben, dass die Shops, die überleben, das alles Brand-Shops sind. Das sind alles starke Brands. Ne? Es sei denn, man hat jetzt irgendwo total die Skalenvorteile oder man hat jetzt hier irgendwo gute Einkaufskonditionen und kann extrem gut Dropshipping machen, weiß ich nicht was, ne? Aber die Brands, die werden bleiben, ne?
Ja, genau. Also das bleibt dann. Und vielleicht nochmal, bevor wir auch gerne zu Fragen kommen von euch, nochmal wichtig, ne? Cognitive Load reduzieren, ne? Das muss einfach sein, ne? Denkt an den Promille-Test, ne? Unser Gehirn sichert unser Überleben und will halt möglichst Energie sparen, so. Deswegen reduziert alles, was zu sehr Cognitive Load produziert, also zu intensiv ist fürs Gehirn, ne? Ihr kennt vielleicht das Marmeladenparadoxon. Zu viel Auswahl führt dazu, dass Leute eher nicht kaufen. Ganz oft bei uns, wenn Kunden starten, sage ich denen, schmeiß das aus dem Shop, schmeiß das raus. Also wir schmeißen erstmal ganz viel raus, ne? Und dann Fokus statt Hokuspokus, also Fokus auf die Sachen, die dann auch funktionieren. Ne? Und zu viel Auswahl führt dazu, dass eher nicht gekauft wird. Das war das berühmte Marmeladenexperiment. Das heißt, man hat verschiedene Marmeladensorten. Je mehr Auswahl da war, desto weniger haben Geschäft Leute Marmelade gekauft. Kann es auch als Kaufland-Effekt nennen. Ne? Also das ist einfach nicht gut, ne? Wenn es zu viel Auswahl gibt. Dann muss man halt einfach reduzieren und dann performt es besser. Und diesen Cognitive Load reduzieren. Also wirklich, guckt bei euch nochmal durch, wenn ihr jetzt einen Shop habt, aber auch bei Amazon, was sind zu viele Informationen. Wo kann man nochmal was reduzieren? Ne?
Genau. Ich würde gar nicht überschätzen, dass der da einkauft oder die Person, dass sie selbstständig das wählt, sondern sehr oft wird sie geführt. Sehr oft wird sie einfach von den Leuten, die das Marketing, das Branding machen, geführt. Und das vernachlässigen die Leute. Die Leute denken immer noch so, ja, ach, da geht jemand in den Shop und wählt dann frei. Nein, so ist es eigentlich nicht. Die Leute kaufen ja auch nicht, was sie brauchen, sondern sie kaufen ja fast nur, was sie wollen. Wir haben doch schon alles, was wir brauchen. Ne? Und psychologisch gesehen ist halt unfassbar wichtig, sich darauf zu fokussieren, dass die Leute das haben wollen und nicht irgendwo, dass man irgendwo so darauf geht, ja, ich brauche das jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ne?
Fast. Guckt der Party selbst. Habe ich noch nicht zu Hause, aber das ist geil. Aber ja, das ist wichtig. Ja, was habt ihr für Fragen mitgebracht oder vielleicht von Beispiele von euch, die wir besprechen können? Da nochmal der Hinweis auf meinen Podcast, ne? Verkaufspsychologie-Podcast, habt ihr irgendwie über 700 Folgen. OMR-Podcast war ich auch ein paar Mal zu Gast. Dann gab es noch 14 Primetime-Auftritte im Fernsehen bei Sat.1, ne, der Marketing-Check, da gibt es ja auch ein E-Commerce-Special, den ich gemacht habe mit dem Amazon-Chef und dem von Zolando und Otto zusammen, eine Doku über Online-Shopping, da habt ihr auch nochmal viele Strategien, findet ihr noch in der Sat.1-Mediathek, 7:45 war das vor ein paar Jahren. Ne?
Bei Marwave warst du jetzt, ne? In München.
Genau, gestern. Genau, bei unserem Kunden Marwave.
Der Podcast, ja, genau, aufgenommen, ja, oder?
Da kommt ja auch noch so eine Podcast-Serie nochmal mit dem weiteren Best-of-Verkaufspsychologie in Shops. Projekt, was wir mit unserem Kunden Marwave, kennt ihr vielleicht, Social-Media-Agentur aus München, machen.
Bitte. Hm? Gerne.
Du hast ja gerade erwähnt gehabt, dass man den Preis ankern kann.
Also wir haben Kunden, die haben halt, das muss natürlich, die Zahl, im besten Fall hat die halt natürlich mit dem Preis auch zu tun oder mit dem Produkt, ne? Also macht jetzt keinen Sinn, in den Titel einfach willkürlich eine Zahl zu packen und so weiter, ne? Manche machen das über Artikelnummern, manche machen das über Jahreszahlen, was mit am besten funktioniert, dass ich sage, hey, 2025, weil das natürlich gleichzeitig zeigt, hey, dein Produkt ist ganz aktuell, ne? 2025, ne? Das ist ein aktuelles Produkt, das ist neu und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, im Titel oder auch in den Produkttext das reinzupacken, genau.
Grammzahl, Jahreszahl, ne? Geht auch.
Grammzahl, ne? Also bei den ganzen Produkten, wo es um Gramm geht, Liter, Milliliter oder sonst was, also Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, machen wir das immer über Grammzahlen beispielsweise oder Milligrammzahlen. Nee, das wäre ja dieses klassische Preisanker-Ding über so ein Rabatt-Ding. Ne? So, das kann man natürlich einstellen. Ich bin aber nicht mal ein Fan von diesen Streichpreisen. Klar, in Deutschland sind alle irgendwie Schnäppchenfüchse. Das Schnäppchenjäger, das funktioniert schon. Wir haben viele Schnäppchen-Simones und Simons hier in Deutschland. Das geht immer, aber ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen wegkommt. Man kommt wahrscheinlich nie weg, aber dass man zumindest so ein bisschen wegkommt, als über den Preis zu verkaufen. Ne? Also lieber mit subtilen Ankern arbeiten, als jetzt immer nur hier nochmal ein Rabatt und hier nochmal.
Ja.
Ja gut, also du kannst ja super viele komplexe Kundenavatare aufstellen. Also du kannst es so machen wie Zalando oder wie irgendwie riesige Shops. Aber die Frage ist halt immer, hast du die Kapazitäten, hast du die Mittel dafür, hast du die Daten? ne? Was viel, viel einfacher ist, direkt über die Motive zu gehen. Und wir gehen da über Neuroprofiling. Das heißt, wir schauen erstmal, welche Motive wollen wir eigentlich ansprechen. Und dann wird das direkt auch in die Sprache auf dem Shop bzw. auf dem Listing übersetzt. Also sehr, sehr simpel und nicht irgendwie, dass man sich ausdenkt, ja, der ist jetzt 30 Jahre alt und dann hat er irgendwie einen Hund oder sowas.
So. Nee,
ne? Das hat wenig Sinn. Also diese ganzen alten Kundenavatare, so, das ist halt meistens einfach nicht an der Realität. Also du weißt ja dann auch nicht, was machst du jetzt damit? Ne? Also du willst doch etwas haben, was du direkt in der Praxis einsetzen kannst, was direkt Früchte trägt. Ne?
Oft ist das Alter auch so nicht so relevant oder andere Sachen, ne, dass die irgendwie Fan sind von irgendeinem Verein oder so. Also wir gehen rein über die psychologischen Motive. Also warum kauft der Kunde? Wir gehen über diese Hormone, ne, dass wir sagen, wir triggern jetzt Testosteron oder Cortisol und rein halt darüber. Und dann entwickeln wir dann verschiedene Headlines, verschiedene Botschaften. Und dann kann man das natürlich testen, so, ne, genau. Aber aus meiner Sicht macht es keinen Sinn. So arbeiten auch viele, dass die monatelang irgendwas entwickeln. Also wie Zalando hat halt ganz andere Datenbasis oder Amazon natürlich selber, ne, so, genau. Ja, Thomas? Was für Zeitraum macht ihr denn? Also bei dir braucht man gar keinen Test zu machen. Also Steuerberater.
Also wir machen keine AB-Tests, sondern wir ermächtigen die Leute, dass sie bessere Hypothesen aufstellen können, beziehungsweise einfach die guten Motive, die Sachen, die passen, dann auch schnell einsetzen können. Und eine Agentur, die jetzt beispielsweise spezialisiert ist auf AB-Testing, die kannst du umsetzen. Also da haben wir viele im Mentoring, die so Conversion-Optimierung machen, die Advertising machen, die Creatives machen, Video-Creatives, Copywriting und so weiter und so fort. Und natürlich auch Shop-Anbieter, die auf dem High-Level-Marketing machen wollen. Ne? Also viele Marketing-Profis einfach, die zu uns kommen. Voraussetzung ist halt immer Online-Marketing, Bock auf Online-Marketing und Online-Marketing-Know-how. Ansonsten, ja.
So, was habt ihr noch für Beispiele oder Produkte, die ihr verkauft, wo ihr vielleicht Impulse braucht, kreative Impulse?
Ja. Wir sind im Bereich Schmuck tätig. Schmuck, sehr viel Wettbewerb im Prinzip.
Ja, man könnte halt auch da über diese mentalen Konten gehen, dass man halt guckt, wo wird das eingesetzt, ne? Also, dass man sagt, wie eben dieses Brauttaschenbeispiel, da muss ich jetzt gerade dran denken, ne? Dass man sagt, okay, das ist Schmuck extra für den Bereich, ne? Das ist irgendwie der perfekte Hochzeitsschmuck. Den Schmuck kann man dann vielleicht auch woanders anziehen, so, ne? So ist ja auch Verlobungsringe entstanden, ne? Durch die Schmuckindustrie, die gesagt hat, hey, für die Verlobung brauchst du auch noch einen Ring und der muss irgendwie mindestens 3 Monatsgehälter kosten in den USA. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 6 oder 7 Monatsgehälter, ne? Das ist die Vorgabe. Zum Glück sind wir nicht in Amerika. Genau. Aber das würde ich halt machen. Also man kann halt nur über die Bereiche gehen, ne? So, das ist zum Beispiel der Freundschaftsschmuck oder so, ne? Irgendwie für beste Freundinnen, dann halt ja, für Hochzeit und so, ne? So,
ja. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich einen Dienstleister im Consulting, der unterstützt Schmuckhändler, die das vor allem offline, aber auch online machen, ne? Und ja, was da sinnvoll ist, genau an diesen mentalen Konten anzusetzen und die Leute auch darüber einzusammeln. Das heißt, wenn du einen Shop hast, dann sammel die Leute doch einfach einmal in den E-Mail-Newsletter zu den gegebenen Anlässen ein. In dem Fall jetzt beispielsweise Trauringe, ne? Also was gibt's? Du willst halt einen Verlobungsring haben, was musst du wissen? Du musst halt wissen, ja, habe ich die richtige Größe? Wie finde ich heraus, was meiner Freundin gefällt, dieser ganze Kram, dass du die da auch rüber über spezifisches Knowledge auch einsammelst mit Lead Magnets. Mhm. Weil das machen die allerwenigsten. Es gibt, also ich habe mal geguckt, es gibt keine guten Lead Magnets in dem ganzen Verlobungsbereich. Es gibt nur, also ganz viel Schrott einfach so oder KI generiert. Und wenn dann jemand ganz spezifisch dieses Problem löst in der Zielgruppe, kann er noch und nöcher Sachen einsammeln. Jetzt als Beispiel, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr auch Verlobungsringe, wahrscheinlich nicht, ne? Aber gegebenenfalls für Valentinstag oder für andere Sachen, ne? Lösungen an die Hand geben, ist auch ziemlich hilfreich, machen die wenigsten. Und damit dann halt wieder Leads einsammeln.
Das meint halt einen indirekten Weg, ne? Also über Social Media, dass man nicht sagt, hier ist der Shop und hier ist der Schmuck, kauf jetzt, ne? Sondern halt über einen indirekten Weg Leads sammelt und dann halt über den Funnel dann die Leute dazu bewegt zu kaufen, ne? Einfach über andere mentale Konten so. Ne? Genau.
Ja, manchmal, genau. Und dann haben wir halt noch Eheringe und nochmal irgendwas zum Vorstecken oder so. Das heißt, das ist die Einstiegsdroge quasi.
Ja. Für den guten Stoff. Ja.
Machen wir das nochmal aus. Die 5 besten Conversion-Steiger-Tipps, die du wirklich aus deiner langen Kette.
Ja, wie ich eben schon sagte, das kommt halt sehr auf die Zielgruppe an. So, ne? So. aus meiner Sicht ist halt Pflicht, also aus meiner Sicht ist halt absolut Pflicht, wenn ich sage, so aus tausenden Projekten, die ich in den letzten 10 Jahren so begleitet habe, auf jeden Fall das richtige Motiv zu ermitteln über eine Analyse und das Motiv richtig anzusprechen und so und nicht zu sehr das zu vermischen, Preisanker zu setzen, Ego-Labeling, ne, aus meiner Sicht ein ganz großer Hebel, bedeutet, die Zielgruppe so anzusprechen, wie sie auch selbst bezeichnet, ne, so an alle Cocktailparty-Liebhaber oder so, ne, oder alle Firebeaster oder so, ne, also dass ich die Zielgruppe oder an alle Schmuckbegeisterten oder so, also Ego-Labeling sehe ich noch als großer Hebel, ne, klar, je nach Zielgruppe die Verknappung, ne, aber im Zweifel würde ich Verknappung immer nutzen, genau, ne, was immer funktioniert, ja, und ja, das wären so zentrale Sachen. Auch hier wieder, kommt auf die Zielgruppe an. Es gibt Leute, die reagieren sehr stark auf diese Trust-Siegel. Ne? Bei uns auch so, dass unsere Kunden ein TÜV-Siegel, Verkaufspsychologie-Experte erwerben können bei uns. Und es gibt Leute, die sprengen drauf an, andere weniger und so. Aber wenn es eine Zielgruppe ist, die sehr Cortisol gesteuert ist, also Cortisol ist unser Stresshormon. Ne? Und das sind Leute, die eher sicherheitsorientierter sind. Ne? So, ne, dass es vernünftig ist. Und da bei denen zieht halt sowas wie einmal Autoritätsheuristik, ne? Herr Doktor empfiehlt und so. Und, oder Frau Doktor. Genau, TÜV, und da ziehen solche Siegel, ne? Genau wie halt irgendwie Made in Germany oder so, oder wir haben einige Schweizer Kunden, wo dann auch schön Schweizer Flagge, ne? Natürlich aus der Schweiz, ne? Und das zieht halt sehr, auf jeden Fall sehr gut. Es gibt aber, wie gesagt, auch Zielgruppen, wenn du jetzt Socken verkaufen würdest oder so, wäre das für die meisten Leute völlig, völlig irrelevant, so, ne? Ja. Ja, den perfekten Namen. Und da sind wir sehr kreativ, sowas zu entwickeln. Also lohnt sich da einfach, dass du einfach mal ja, bei uns Gespräch suchst. Ja, dass wir einfach mal persönlich drüber quatschen. Ne? Genau. Ja. Ja, wie du magst.
Die Gespräche, genau, das läuft alles über KI. Nein, also. Nee, also wir können da ganz entspannt quatschen, kann da auch immer direkt ein paar Tipps, ein paar Dinge rausnehmen, dass es sich dann auch lohnt. Ne? Und dann sagen wir auch natürlich offen, wenn es nicht passt und so oder so einfach ein Mehrwert dann, ne?
Nee, also ich kann dir gerne, wir haben so einen Verkaufspsychologie-Primer-Kurs, wo wir darauf gehen, das ist kostenlos, ne? Also kann ich dir gerne, schreib es mir einfach über LinkedIn oder Instagram oder so, dann schicke ich dir einfach den Link, ne? So, da haben wir halt was zu den Hormonen, aber es gibt dazu gar kein Buch so, ne? Wir nutzen das halt seit Jahren, ne? Also wie du Hormone online triggerst, ne? Also ist ja bekannt, gibt es auch viele Studien zu, ein Experiment, ich erzähle das doch kurz, so ein Raum und dann wurde halt danach Hormon- und Aggressionslevel gemessen und einer Raum war alles ganz normal, man hat einfach die Versuchspersonen gemessen und dann war ein Raum, stand halt subtil in der Ecke, Baseballschläger noch, ne? Und die Leute waren halt, hatten deutlich höheren Testosteron-Uplift, ne? Und höhere Aggressionswerte, obwohl die meisten das bewusst gar nicht wahrgenommen haben. Und sowas lässt halt im Marketing auch gut nutzen, über die Bildsprache, dass man bestimmte Hormone triggert und nicht alles durcheinander. Ne? Jeder kennt das, man sieht es dann. Ich hatte das Fitnessstudio-Beispiel schon gebracht, man sieht das dann, denkt, ach, ne, will ich trainieren? Und dann hat man plötzlich irgendwas anderes. Ne? Oder bei guten Vertrieblern, ne? Das ist auch empfehlenswert bei Top-Vertrieblern, jetzt nicht irgendwie eine Babykatze oder ein Hund, es sei denn, es vielleicht ein Kampfhund im Büro zu haben, weil das halt Oxytocin triggert und Oxytocin als Hormon würde eher dazu führen, dass die Leute nicht kaufen. Ne? So. Ist genauso wie auch keine Verkaufsgespräche vor 10 Uhr führen. Ne? Vor 10 Uhr ist Cortisol noch relativ hoch, also Leute entscheiden auch eher vorsichtiger, sicherheitsorientierter. Ne? Ab 10 Uhr geht der Cortisol. Also da schreib mal einfach, dann kann ich dir das zuschicken. Ne? So, da sind auch einige Beispiele drin. Ja.
Genau, einfach mal auf matthiasniggerhoff.de, ne, und oder einfach mal Matthias Niggerhoff einfach eingeben, dann Primer, da findet ihr schon Sachen. Und einfach zum Hintergrund, wir haben in der Vergangenheit ziemlich viele Shops unterstützt. Jetzt mittlerweile sind es hauptsächlich auch Shop-Agenturen und Freelancer, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber wenn da einfach dieses Interesse besteht, auch das weiterzuentwickeln und auch man Bock auf Marketing hat, dann lohnt sich da immer zumindest einfach mal reinzuschnuppern. Ne? Also nicht wundern, jetzt auf der Webseite sind sehr viele Dienstleister, Freelancer, Agenturen auch. Aber wenn jetzt jemand richtig Bock auf Marketing hat, das weiterzuentwickeln, dann wird er bei uns auch fündig. Ansonsten einfach auf Social Media kurz anschreiben. Ne?
Was für eine Frage gibt es noch, bevor wir gleich den Promille-Test live durchführen drüben? Mit euren Sachen. Ja? Letzteres auf jeden Fall. Also wir hatten schon Kunden in dem Bereich und das performt am besten über das Sicherheitsmotiv zu gehen. Ne? Also Sicherheit, eher Probleme zu kommunizieren, was alles schief gehen könnte. Wir nennen das immer so Focus Pain Situations, bedeutet sehr spezifische Problemsituationen aufzuzeigen. Also nicht so, oh, da könnte irgendwie Verschmutzung oder so, sondern wirklich sehr spezifisch die Einsatzbereiche auch wieder zu schildern. Ne? Also in deiner privaten Werkstatt oder so oder da und da. Also dass man sehr spezifisch diese Einsatzbereiche der Schutzbrille halt darstellt, ne? Wo man das einsetzen kann und was die Probleme der Leute sind. Also sehr stark über das Sicherheitsmotiv, ja.
Hat ja hier der Kevin King eben schöne Beispiele dazu, ne, zu diesem ganzen Thema, wie man ein Problem in die Köpfe setzt, so, ne, weil wenn das nicht da ist, dann kaufen die Leute nicht, ne, also das ist bei manchen physischen Produkten einfach so, dass es sinnvoll ist, einfach nochmal so ganz plakativ, ein klassisches Problem, nochmal bildhaft darzustellen, dass auch die Spiegelneuronen aktiviert werden, dass man denkt, ah, boah, das tut wirklich weh, jetzt hole ich mir diese Schutzbrille, ne?
Ja, es war ein super, super Vortrag zur Psychologie, ja. War jetzt sehr amerikanisch, also viele Sachen muss man ein bisschen auf Deutschland anpassen, auf den Markt, ne? Aber ja, viele Sachen, die man mitnehmen kann, ja.
Eine Frage noch, angenommen, neues Produkt bei Amazon gelistet, wie würdest du recherchieren, was so die...
Ja, also aus meiner Sicht halt so die Standardsachen natürlich sowas wie Facebook-Gruppen, also je nach Produkt, ne, Facebook-Gruppen. Ich würde mich unbedingt an den Bewertungen von Mitbewerbern, würde ich jetzt nicht irgendwie gucken, so, sondern eher wirklich Facebook-Gruppen mit der Zielgruppe sprechen. Also viele unserer Kunden machen wirklich so qualitative Umfragen. Teilweise geht die sogar so weit, je nachdem, dass man halt Leute sogar einlädt. Ne? Sag mal, man würde jetzt irgendwie ein Küchengerät machen, dass man wirklich Hausmänner, Hausfrauen einlädt und so, vielleicht ein bisschen Essen ausgibt und wirklich alles durchgeht, ne? Problemsituationen, aber auch, das ist viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, genauso wichtig, auch die typischen Einwände, ne? Was stört euch an anderen Geräten beispielsweise, ne? Was stört euch typischerweise an euren Cocktail-Party-Sets oder so, ne? So, was sind auch Einwände, warum würdet ihr es nicht kaufen, so, ne? Was würde euch da abschrecken und so, ne? Also, das mal zusammenstellen, ich finde, der persönliche Kontakt ist damit auch am besten, das macht dann zwar erstmal mehr Arbeit, ne? Ist aber aus meiner Sicht sehr sinnvoll und immer auf den kulturellen Kreis auch achten, ne? Deswegen eben auch das Beispiel mit Psychologie, Marketing, viele Sachen, die übernommen werden, kommen halt aus Amerika und hier ticken einfach viele Leute nochmal anders, ne? In Deutschland sind die Leute eher sicherheitsorientierter, kulturpsychologisch, ne? So, in der Schweiz, Österreich auch, ne? Kann natürlich nochmal Städte unterscheiden, so, aber das ist ganz, ne? Also, ja, nochmal anders, ne? Genau.
Wer kennt Snox? Kennt ihr Snox? Ja. Und, ne? Feel the fit, ne? Perfekte Passform und Anti-Loch-Garantie. Super simpel, ne? Aber einfach geguckt, was stört die Leute? Ja, es passt halt nicht gut, ne? Und dann auch nochmal, oder es zwickt irgendwie, ne? Feel the fit, man fühlt es, man spürt das, das geil ist. Und dann halt keine Löcher, ne? Oder wenn ein Loch da ist, ist kein Problem. Also super simpel runtergebrochen und dann halt das Produkt auch dementsprechend noch so designen, ne? Also dann, ja. Und das gibt's in vielen Bereichen. Also ja. Und halt muss man gar nicht Kopf so viel Leute anpassen kommen. Jetzt an einem FBA-Produkt. Ja, ja. Ne? Es reicht oft, irgendwo ein kleines Feature nochmal. Da braucht man keine Druck, keine Form gießen zu lassen vom Hersteller da in China. Das kostet relativ viel. Ich spreche da aus Erfahrung. Ne? So, man kann auch kleinere Sachen anpassen an der Verpackung oder als Gadget oder einfach etwas, ne, also am Produkt würde ich aber wirklich gucken, wie du Differenzierung reinbekommst, mit kleinen Mitteln.
Und zusätzlich natürlich dann halt im Naming, das fand ich gerade eben spannend, ne? Wahrscheinlich habt ihr alle den Vortrag auch gesehen von Johannes, mit dem Wording, ne? Also dass man halt einen Namen, das haben wir mit dem Food, finde ich, ja auch gemacht, auch mit anderen Kunden, Namen entwickelt, der in den Kopf kommt, der nicht total weit weg ist, ne? Aber das fand ich wirklich also positiv erschreckend, dass fast so viele Leute nach Snox suchen wie nach Socken auf Amazon, ne? Und das ist halt krass, ne? So, also der Name, ne? Das heißt, die müssen gar nicht mitbieten bei Socken, weil viele Leute Snox suchen direkt, ne? Und wenn man das halt geschafft hat, ne? Oder wir haben welche in München, vielleicht kennt ihr das, die machen so Erklärvideos, Loftfilm heißt die, arbeiten wir auch immer wieder mit zusammen, haben auch einen Loftfilm entwickelt, ne, wo die auch davon ausgehen, dass sie sagen, hey, es gibt keine Erklärfilme, sondern Loftfilm. Das heißt, bei den Leuten ist im Kopf, dass sie sagen, ich will keinen Erklärfilm, ich will einen Loftfilm. Bei Snox genauso, ne? Ich will von Snox die Sachen, die Socken. Und dann ist es halt im Kopf, ne? Und das ist immer gut, wenn ich sowas schaffe.
Oder wir haben einen Kunden, ne, der verkauft hier Videokarten. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Den kann man so zuschicken und dann ist da so ein Video einfach drin, ne? Und mit einem Imagefilm oder mit einer ganz spezifischen Ansprache, ne, könnte man eigentlich auch auf AliExpress irgendwie günstig holen, aber es bringt halt nichts, ne, weil es würde keiner kaufen. Und wir haben mit dem eine einzigartige Methode entwickelt, eine Conversion Card entwickelt und er verkauft nicht diese Karte, sondern einen Akquisekanal. Das heißt, das, was er eigentlich verkauft, das ist natürlich ein Dienstleistungsoffer, ne? Jetzt, aber wir müssen in diese Richtung denken, dass es einzigartig wird und dass es sich eben abhebt und da, ja.
Und halt noch was mehr dabei ist, ne? Ich komme jetzt nochmal zurück zum Cocktailparty-Set, ne? Wir hatten da auch Kunden in dem Bereich, wo wir auch dieses mentale Konto genutzt haben, ne? Also für einen schönen Abend mit Freunden und so. Und die auch gesagt haben, die haben nicht nur die Cocktailparty-Sachen mitgeschickt, sondern auch direkt Rezepte, ne? Dann natürlich auch direkt den passenden Alkohol, das geht jetzt bei Amazon nicht, ne? Aber direkt so ein Paket geschnürt, das heißt, da ist dann einmal alles drin und ich brauche nichts anderes, ne? Weil für die Menschen psychologisch ist immer blöd, wenn sie noch dann irgendwas dazu kaufen müssen, dann noch dies und das, sondern es war alles drin, ne? Das war dann die Cockbox. Bitte nicht nach diesem Begriff googeln. Kommen ganz ganz komische Bilder bei
wir
der Cockbox.
Wir haben da doch auch bestellt.
Ja, genau, wir haben die auch bestellt.
Das war sauteuer, ne? Ja, genau, sauteuer, aber wir haben es trotzdem bestellt.
Set,
also.
Ja, genau. Das ist das komplette Set, ne? Die Cocktailparty Box, Cockbox, genau. Und genau, und dann hat man dann alles drin, so, ne? Ja. Das war voller Absicht mit dem Namen, aber irgendwie sogar die Bundesministerien haben das gebucht, tatsächlich gekauft als Kunden. Also. Wobei vielleicht.
Wahrscheinlich, weil es so unterhaltsam war, als Kontrast.
Ja, ja. Oder die haben das englische Wort nicht verstanden. So. Gut, gibt's noch eine Frage? Bevor es dann draußen Cocktails gibt. Ja? Ja, also bei Eltern, da kommt es auch drauf an, ne? Also jetzt so Sportkleidung oder so, welches Motiv die dann haben. Also meistens dieses wirklich, ne, dieses Motiv à la Oxytocin, also Fürsorge, ne, dass es dem gut geht, Gesundheit und so weiter. Es gibt aber auch Eltern, je nachdem, wo es halt eher in dieses Feld geht, ne, Leistung. Also gerade wenn es um Sport geht, ne, dass es dann darum geht halt, ne, dass das Kind dann leistungsfähig ist oder besser ist, ne, mit diesen Sportkleidung. Aber aus meiner Sicht, gerade bei den jüngeren Eltern, die jetzt, sagen wir, Mitte, Ende 20 sind oder in den 30ern oder so, zieht eher dieses Motiv, ne, unterstützen, Gesundheit, dem Kind soll es gut gehen, ne, Wohlbefinden, darauf zu gehen und natürlich Sicherheit. Ne, dass alles sicher ist. Aber gut, das ist bei der Sportkleidung ja nicht der Fall, ne, sondern ich würde eher auf dieses wirklich Gesundheit, Wohlbefinden mit der Kleidung gehen und jetzt weniger auf den Performance-Gedanken. Das hat sich relativ stark auch, lässt sich kulturpsychologisch auch zeigen, dass sich bestimmte Werte halt dort verändert haben. Ne? Also gerade die jüngeren Eltern, ne, wenn jetzt, also bei der Eltern sind jetzt Anfang 60, die hätten da sicherlich noch mehr diesen Leistungs-Performance-Gedanken dahinter gegangen, bei den Jüngeren eher nicht mehr. Ja.
Die Bildsprache ist da auch super wichtig, ja. Ne? Also gerade bei, was verkaufst du genau? Also Kinderfußbälle, ja, ja, ja. Da ist halt sehr wichtig, dann über die Bildsprache zu gehen und zu schauen, ja, was sind so die Einsatzzwecke, ne? Also träumt der Vater davon, irgendwie eine bessere Verbindung zu seinem Kind zu haben, ne? Denn er ist halt viel im Job unterwegs und sowas, dann solltest du das auch verkaufen, ne? Also hey, ich zeig meinem Kind die besten Fußballtricks, so nach dem Motto. Also immer gucken, was das Benefit ist halt easy, ne? Also wir haben Features, wir haben Benefit, das ist easy. Jeder kann Bedürfnisse irgendwie ansprechen. Aber was spannend ist, ist das Motiv und dann nochmal das Motiv dahinter. Also wir wollen nochmal tiefer gehen, ne? Also da einfach mal so schauen und dann gucken, wie kannst du es in der Bildsprache nochmal auch aufgreifen. Und dann gucken, ja, gibt's vielleicht Teilsegmente, gibt's vielleicht nochmal 2, 3 Teilsegmente, die du ansprechen willst. Ne? Ja. Also wenn das irgendwie der Vater ist, ne? Muss gucken, wer kauft die? Ne? Kaufen die Mütter irgendwie für einen Geburtstag oder kauft der Vater? Das
oder die Oma.
Unterschiedliche,
ja,
Geschichten.
Ja,
oder,
ja,
die Oma,
ja,
halt.
Ja, ja, ja.
Einheitlichen Tipp, wenn ich ein Bild mache, wie jetzt bei Kindersachen, ist klar, Kinder und Mütter wahrscheinlich, aber so generell wenn ich Küche und Hausarbeit.
Oder halt beides, ne? So, dass beide gemeinsam kochen. Das ist immer so Abwägungssache, ne? Da muss man mal gucken, ich kriege auch jeden Tag die Frage mit Gendern, ja oder nein, so. Da muss man immer gucken, wie die Zielgruppe tickt und worauf man selber halt Bock hat, so, ne? Meistens ist an diesen Klischees immer noch was dran, so, ne? Also diese Schubladen, da passt, das passt schon. Ansonsten, wir sind ja gleich auch noch was da. Und genau, wenn da noch Fragen sind oder einfach melden.